Dennis hat gerade angefangen und gesagt, er hat bei seinen diversen AIs nichts gefunden. Das hat mich angeregt, in der Bank dann gleich zu recherchieren. Ich war dann bei DeepSeek und auch bei ChatGPT. Und DeepSeek macht so alle möglichen Vermutungen bis hin zu Ayurveda, aber auch was Theologisches und alles Mögliche. Und ChatGPT hat zurückgefragt, als ich eingegeben habe, himmlische Ernährungsberatung und Stimme Gottes. Meinst du damit eine theologische Reflexion über himmlische Ernährungsberatung im Sinne biblischer Speisegebote oder geistlicher Nahrung? Oder geht es um eine metaphorische Interpretation, bei der das Hören auf die Stimme Gottes eine Rolle spielt? Eine ganz intelligente Frage, finde ich. Und dann schlagen sie, als ich geantwortet habe, ich meine Letzteres, vor, man könnte doch mal mit dem Text beginnen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. So, und jetzt versuche ich nochmal zu koppeln und wir werden sehen, ob es klappt. Ja, seltsam, eigentlich. Nee, es geht nicht. Mach's aus oben. Nicht, dass im Hintergrund noch Filmchen von mir laufen oder so. Okay. Und das ist diese Aussage, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, ist eine Aussage, die Jesus in der Wüste macht, als ihn der Versucher in Schwierigkeiten bringen will und ihm das Wort Gottes zitiert und sagt, schau, deshalb müsstest du, und Jesus kontert damit. Und dann ist für mich die Frage, was sind denn diese Worte Gottes, die aus seinem Mund hervorgehen? Jetzt könnte man sagen, die Bibel. Aber die Bibel ist natürlich sehr, sehr lang und wenn ich die heute predigen wollte, müsste ich einen Monat lang wahrscheinlich mindestens jeden Tag hier stehen. Und stattdessen habe ich mich entschieden, ich möchte ganz am Anfang anfangen. Ganz am Anfang der Bibel, auf der allerersten Seite, weil am Anfang wird tatsächlich Grundlegendes gesagt. Grundlegendes über Gott und interessanterweise auch Grundlegendes über dieses Wort, von dem wir alle leben. Und wenn du die Bibel aufschlägst und dann anfängst zu lesen, dann heißt es, und das ist wie eine Art Überschrift, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist eine Überschrift für Kapitel 1 und auch für Kapitel 2. Und dann kommt noch eine Aussage und das ist so eine Art Situationsbeschreibung. Was war denn am Anfang, als Gott alles anfing zu machen? Und da heißt es, und die Erde war wüst und leer. Das ist dieses Tohuwabohu, da kommt dieser Begriff her. Und manche Teenagerzimmer erinnern immer noch an dieses Urchaos des Anfangs. Aber das ist auch im Prinzip nur die Situation, die Bühne, die bereitet wird. Und dann kommt die allererste Aussage, mit der es losgeht. Und diese allererste Aussage lautet, wir kennen sie wahrscheinlich alle, und Gott sprach. Ich finde das faszinierend, dass das allererste ist, was über Gott gesagt wird. Hätte ich den Anfang der Bibel schreiben müssen, hätte ich wahrscheinlich erklärt, was ist denn Gott? Gott ist für uns unsichtbar, er ist ein höheres Wesen, er ist allmächtig, allgütig, allwissend, allliebend und hätte so ein paar Dinge ausgepackt, damit Leute einfach eine Ahnung haben, was meine ich denn, wenn ich von Gott rede. Die Bibel aber sagt, das Zentrale, das Entscheidende, das Einzige, was sich zu wissen lohnt, ist, Gott spricht. Und damit sind wir bei dieser Aussage Jesu. Wir leben von jedem Wort, das aus seinem Mund hervorgeht. Ernährungsberatung. Er hat es in der Wüste gemacht, als er gefastet hat. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte genau dieses Kapitel Genesis 1, 1. Mose 1 durchgehen und dieses Reden Gottes, dieses fundamentale, dieses anfängliche Reden Gottes, das an jeden Menschen ergeht, das für immer gilt, dass er zu jeder Stunde, in jeder Minute, in jeder Sekunde spricht, weil es vom Anfang her durchgeht durch alle Zeiten. Ich möchte dieses Reden für uns ein bisschen entfalten, uns ein bisschen nahe bringen. Das Erste, was Gott sagt, ist, es werde.
Und dann entsteht auch das, was er herausspricht oder hineinspricht. Und für uns Menschen, für alle Menschen, aber besonders für uns, die wir sozusagen ein offenes Herz für Gott haben, ist das ein absolut fundamentales Reden, auch wenn wir vielleicht beim ersten Lesen das uns gar nicht so bewusst machen. Denn was Gott mit diesem ersten Aussage, mit diesem ersten Wort, mit dieser ersten Proklamation sagt, ist: Ich will, dass es dich gibt. Jetzt kann man sagen, naja klar, wenn Gott uns erschafft, dann will er sicherlich, dass es mich gibt. Sonst hätte er es ja nicht gemacht. Aber da steckt was viel Tieferes dahinter. Es sagt nämlich, dass es dich gibt, kommt direkt aus dem Herzen Gottes, ist seine innerste Botschaft und ist der Kern dessen, dass wir überhaupt leben können in dieser Welt. Und Gott hat es so eingerichtet, dass dieses Reden, sein Reden, uns vermittelt wird, wenn wir eintreten in diese Welt, wenn wir also im Mutterleib heranwachsen und dann geboren werden, dass uns dieses Reden Gottes vermittelt wird durch die Eltern. Denn das sind die Ersten, die mit mir, mit dir geredet haben. Und ich erinnere mich, als unser erstes Kind, unsere Tochter, geboren worden ist, ich war da schon auch so ein halbwegs moderner Vater und habe die Geburtsvorbereitungskurse mitgemacht, soweit sie mich betrafen. Und dann bist du da und es ist natürlich alles furchtbar aufregend, bis dann dieses Kind tatsächlich geboren ist und Riesenstress und so weiter und so weiter. Und ich stehe da und plötzlich drückt man mir ein Bündel in den Arm und das ist nun meine Tochter. Und da stehe ich, habe dieses Bündel im Arm, sehe oben, guckt da sowas wie ein Gesicht raus und bin völlig verdattert und verblüfft. Man wollte dann, dass ich die Nabelschnur durchschneide, habe ich gesagt, mach ich nicht, ist mir zu viel Stress. Aber dann stand ich da und alle gucken jetzt erwartungsvoll diesen frohen Vater an. Was macht er denn? Und dieser frohe Vater wusste überhaupt nichts, was er machen sollte. Und dann habe ich in dem Stress, in dem ich war, war schon Stress, und in dieser Hilflosigkeit angefangen zu reden mit dieser meiner Tochter. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Hätte gut sein können, dass ich einen philosophischen Vortrag gehalten habe über den Sinn der Existenz. Hätte aber auch sein können, dass ich einfach nur Gaga, Dudu gesagt hätte oder irgendwas dazwischen. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber das Entscheidende ist, was passiert ist. Ich habe diesen Menschen, der jetzt mir zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht gegenüber lag, ich habe diesen Menschen angesprochen. Und darin passiert etwas, nämlich dieser tiefe, tiefe Zuspruch: Es ist gut, dass es dich gibt. Du sollst sein, du bist willkommen hier. Und davon leben wir. Und das Schwierige für die allermeisten, würde ich sagen 99% wahrscheinlich von uns, ist das, dass dieser tiefe Zuspruch, den Gott durch die Stimme der Eltern erklingen lässt, bei uns aus unterschiedlichsten Gründen vielleicht nur bruchstückhaft ankommt, bei manchen vielleicht überhaupt nicht ankommt, weil, wie sagt man so schön, die Familie dysfunktional war, man kein Kind wollte, aber dann war doch eins da und es war Chaos zu Hause und das Kind war irgendwo weg, ich will nicht sagen weggesperrt, aber irgendwie stand am Rande und so kam diese Botschaft nicht an. Und der Punkt ist, wenn diese Botschaft in unserem Herzen nicht Wurzeln schlägt, dann werden wir im Leben später immer wieder so Erfahrungen machen, die ich selber dann auch später gemacht habe, dass wir wie in ein dunkles Loch fallen. Also ich bin in einer relativ guten bürgerlichen Familie aufgewachsen, hatte nie Mangel in irgendeiner Form, habe da nie Probleme erlebt. Aber ich habe gemerkt, ab einem bestimmten Alter, es gab so Momente, Stunden, wo ich wie in ein schwarzes Loch gefallen bin. Und es war schrecklich. Und es ist mir auch noch passiert, nachdem ich Christ geworden bin. Und ich habe das dann versucht zu überspielen, habe mich ins Auto gesetzt, als ich dann mal eins hatte, bin Stunden durch die Gegend gefahren, irgendwas, um das zu bewältigen. Aber dieses Loch, dieses Nichtsein, denn das ist es, dieses Absinken ins Chaos, das ist das Anzeichen dafür, dass von diesem tiefen Zuspruch Gottes es nicht ausreichend bei uns angekommen ist. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass dieser Gott, diesen Satz immer noch spricht, heute, in dieser Minute, in dieser Sekunde, zu dir und zu mir. Und wir dürfen es lernen, diesen Satz im Herzen zu hören und ihn wieder klingen zu lassen. Und wenn das geschieht, dann wird wie ein Boden, wie eine Basis eingezogen, auf der wir stehen können. Und das, was uns sonst in Frage stellen würde, das, was uns sonst versinken lassen würde, kann uns das nicht mehr antun. Und Gott sprach, es werde. Gott spricht zu dir, du sollst sein. Ich, Gott, will, dass du bist. Katholischer Religionsphilosoph im 20. Jahrhundert hat mal gesagt, Liebe heißt, du sollst sein. Das geht bei ihm ganz tief, der baut seine ganze Philosophie darauf aus, eine christliche Philosophie. Aber das ist der Kern. Gott sagt, du sollst sein, und wenn er etwas erschafft, dann will er, dass es existiert. Er will, dass es dich gibt. Das ist sozusagen das erste Reden, das fundamentale Reden. Und dann kommt in dieser Erzählung von der Schöpfung ein zweites Reden Gottes. Denn nachdem er das Licht in Existenz gesprochen hat, heißt es, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Das heißt, Gott ruft, Gott benennt, Gott gibt einen Namen. Und das ist wieder ein Motiv, das sich von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten durchzieht. Wir finden im Buch der Offenbarung diese tiefen Aussagen, dass wir von Gott, wenn wir vor ihm stehen, sozusagen in der Vollendung vor ihm stehen, diesen neuen Namen empfangen, den nur wir selber kennen. Und so nehme ich an, er. Diese allertiefste Identität. Und das ist genau der Punkt. Gott spricht uns unsere Identität zu. Und das ist bei uns ja genauso. Und wir sind auch wieder genau am Anfang unseres Lebens. Denn unsere Eltern geben uns einen Namen, mit dem wir später vielleicht nicht glücklich sind oder doch glücklich sind oder was auch immer, ist egal. Warum machen Eltern das? Wenn du Mutter oder Vater bist, warum hast du deinem Kind einen Namen gegeben? Weil alle das machen. Man könnte im Zeitalter der Datenverarbeitung sowieso durchnummerieren. Das wäre viel einfacher, würde vieles vereinfachen, machen wir aber nicht. Wir geben unsere Kinder Namen, wir rufen sie bei Namen, wir sprechen sie an. Was sagen wir damit? Wir sagen, du bist absolut einzigartig. Mindestens in unserer Familie gibt es niemand mehr wie dich. Es gibt niemand mehr wie dich. Du bist absolut einzigartig. Und darüber freuen wir uns und darauf sind wir stolz. Du bist einzigartig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so ein inzwischen älteres Lobpreislied, wo wir zu Gott hin singen, keiner ist wie du. Und weißt du was? Dieses Lied singt Gott über dir. Er singt dieses Lied über dir. Die Frage ist, kommt das an? Hörst du das? Hörst du das im Sinne einer Resonanz, im Sinne eines, es schlägt in dir Wurzel, es bringt in dir etwas zum Klingen, dass dieser Gott, der Himmel und Erde in der Hand hält und vor dem sie nur ein Tropfen sind, zu dir sagt, du bist absolut einzigartig. Das ist unwahrscheinlich. Wir wissen heute, wie das sozusagen auf genetischer Ebene, auf biologischer Ebene alles möglich ist. Aber da wird es bestätigt. Du bist absolut einzigartig. Es gibt niemand mehr wie dich. Gott will das. Und er will, dass du es weißt. Du bist einzigartig. Das ist das zweite fundamentale Reden Gottes. Das ist eines dieser Worte, aus dem heraus wir leben. Oder eben vielleicht nicht gleich verhungern, aber doch sehr, sehr am Hungern sind, wenn wir es nicht hören. Und in unserer Kultur ist es so, dass wir auch noch einen Nachnamen haben. Und auch das hat was zu sagen, denn dieser Nachname ordnet uns ein in eine Geschichte. Du bist nicht ein Alien, der vom Mars oder von sonst wie Outer Space hier herunter gebeamt wurde und dann mit dir fängt alles neu an. Nein. Du bist eingebaut, eingeordnet in eine Familie und diese Familie ist wieder in eine eine Sippe, hätte man früher gesagt, und in eine Generationenfolge eingeordnet. Und all das ordnet dich ein in dieses Land, in diese Kultur und all das. Du hast einen Platz, mit anderen Worten. Du hast einen Platz. Und das ist ebenso eines dieser Worte, von denen wir leben. Gott sagt, du hast einen Platz. Und weil ich ihn dir gegeben habe, kann ihn dir niemand nehmen. Auch das ist ein Wort, das sehr umkämpft ist in unserem Herzen. Wer mal seinen Platz im Leben verloren hat, weiß es. Wer mal arbeitslos wurde und man ihm gesagt hat, wir brauchen sie nicht mehr. Was ist denn das für eine Aussage? Wir brauchen sie nicht mehr. Das reißt uns innerlich, wenn wir es an uns heranlassen, vom Sockel. Du wirst nicht gebraucht, du hast keinen Platz mehr hier. Oder bei wem die Ehe kaputt gegangen ist, ein Platz, der für viele zunächst mal das Traumzuhause ist, so startet es, aber doch in jedem Fall ein Zuhause bleibt, wenn das kaputt geht, ist zutiefst erschütternd. Das gehört zu den maximalen Lebenskrisen, maximalen Stressphasen im Leben, wenn du sowas erleben musstest, dass du keinen Platz mehr hast. Und dann sagt dieser Gott, ich habe einen Platz für dich. Und er bleibt. Und Jesus hat am Ende seines Dienstes, als er nochmal mit seinen Jüngern zusammen war und da das Abendmahl gefeiert hat, da berichtet uns Johannes, dass er zu seinen Jüngern sagt, ziemlich am Anfang, nachdem er ein bisschen Wirbel gemacht hat mit Fußwaschung und alle ziemlich aus dem Häuschen waren, was jetzt los ist, dann sagt er zu euch, ich gehe jetzt weg und ich gehe zum Vater. Und wisst ihr, was ich da mache? Ich bereite euch einen Platz beim Vater. Dieser Platz, den Gott dir bereitet hat, ist noch größer, als diese Erde ihn bieten kann. Es ist ein Platz, der bleibt und der größer wird und mehr Raum einnimmt, je länger du lebst. Und auch das ist gewaltig. Vermutlich glaubt nicht jeder Winkel unseres Herzens das. Aber das Gute ist, Gott sagt es. Und wir machen so Dinge wie so ein Seminar zum Thema Immanuel-Gebet, um da wieder leichter Zugang zu ermöglichen. Dass er in Gestalt des Immanuel, in Gestalt seines Sohnes, uns das im Herzen zusprechen kann. Ein weiteres Reden Gottes. Ich muss mal auf die Uhr gucken, dass ich hier nicht überziehe. Okay. Ein drittes Reden Gottes in dieser Schöpfungserzählung, da heißt es, als dann der Mensch erschaffen ist, da heißt es, und Gott segnete ihn, den Menschen, und er segnete sie. Nun kennen wir Segen als feierliche Schlusshandlung eines Gottesdienstes, wo einem sozusagen die Nähe Gottes dicht und intensiv zugesprochen wird. Aber eigentlich ist dieser Begriff Segnen in den Ursprachen der Bibel, hebräischen, aramäischen und griechischen, ein schlichterer Begriff. Segnen heißt nämlich wortwörtlich Gutes aussprechen oder Gutes zusprechen. Und deshalb ist es so, dass im Hebräischen wie im Griechischen ein und dasselbe Wort verwendet wird für das, was wir als Segnen übersetzen und für das, was wir als Loben übersetzen. Meine Seele lobe den Herrn, wird exakt das gleiche Wort verwendet, wie wenn es heißt, der Herr segne dich. Segnen heißt also im Kern Gutes aussprechen, Gutes zusprechen. Nun sind wir wahrscheinlich großteils Deutsche, soweit ich das überblicken kann. Das heißt, wir kommen aus einer Kultur, die mit diesem guten Zusprechen nicht so irgendwie gerade groß geworden ist. Als Deutsche sind wir so tendenziell, ich weiß, es ist ein Klischee, aber es trifft dann doch irgendwo zu, sind wir eher die kritischen Leute. Wir gucken kritisch hin, ob denn alles seine Richtigkeit hat, ob alles passt, ob alles eben so ist, wie es sein sollte. Und wenn es nicht ist, sehen wir das sehr schnell und legen den Finger drauf. Das ist hilfreich, wenn du Ingenieur bist, ausgesprochen hilfreich. Es ist ganz schwierig, wenn du damit mit dieser Haltung auf Menschen zugehst. Weil es heißt, du bist nicht gut. Zumindest du bist teilweise nicht gut, da stimmt was nicht bei dir. Was aber Gott sagt, von Anfang an ist, weißt du was? Du bist gut. Du bist gut. Ich sage es nochmal, du bist gut. Für manche von uns rebelliert vielleicht innerlich was, weil wir als gute, fromme Christen evangelischer Tradition gewohnt sind zu sagen, ja, Moment mal, es heißt aber doch in der Bibel auch, alle Menschen sind Sünder und tun nicht das, womit sie bei Gott Ehre bekommen. Also du bist Sünder. Und Luther hat es ja auch so gleichgewichtig nebeneinander gestellt. Der Mensch ist Sünder und wenn er errettet ist, ist er auch erlöst. Aber eben Sünder und Heiliger, Sünder und Erretteter, Sünder und Glaubender, Sünder und. Da ist der Akzent verschoben. Denn zuerst kommt, du bist Geschöpf eines Vaters, der dich liebt. Und der zu dir sagt, weil er dich gesehen hat vor Grundlegung der Welt und weil er dich dann erschaffen hat und weil er dich in diese Welt gesetzt hat, hat er zu dir gesagt, du bist gut. Wenn du, ich komme wieder auf diese Erfahrung zurück, ein neugeborenes Kind in der Hand, im Arm hältst oder ein Kleinkind auf dich zuläuft mit einem oder zwei Jahren, dann kommst du nicht auf den Gedanken, das Kind anzuschauen und sagen, du bist ein Sünder und Gott wird dich retten. Wenn du mitmachst, wenn du brav bist, du kommst irgendwie nicht auf diesen Gedanken. Da ist was in dir, was sagt, das ist gut. Und ich freue mich. Wir haben gerade eine Enkeltochter, die ist jetzt knapp 2. Und da entdecken wir nochmal ganz neue Seiten an uns. Aber genau dieses ist da. Dieses Freuen, da ist jemand, der gut ist. Mit all dem, was halt so Zweijährige an sich haben. Ist aber... Ihr habt hier ein sehr wackelige... Kanzel. Ui, 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 ui. Okay. Du bist gut. Lass das an dich heran. Das baut einen Wert, das baut eine Stabilität, weil es wahr ist. Natürlich weißt du so gut wie ich, dass du Sünder bist. Das muss dir wahrscheinlich niemand erklären. Also mir muss es niemand erklären. Das ist das, worunter ich leide. Dass ich nicht so lebe an manchen Punkten, wie ich es gerne möchte. Wo ich mich vielleicht sogar dafür schäme dann. Das muss mir aber niemand sagen. Das weiß ich. Aber dass ich gut bin, das muss ich hören. Weil daran zweifelt mein Herz. Lassen wir dieses Reden Gottes an uns heran. Lassen wir es Wurzeln schlagen in unserem Herz. Und Gott sagt, auch da, wo du nicht gut bist, weißt du was, da wirst du gut werden, weil ich alles dran gebe. Alles, das Kostbarste, was ich habe, gebe ich dran, damit du gut wirst, wo du es nicht bist. Meinen einzigen, meinen geliebten Sohn. Und dann heißt dieses, Gott segnete auch, du sollst dich entfalten. Als Gott dann diesen Segen ausformuliert für den Menschen, sagt er, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Ich vermute, das ist das einzige Gebot Gottes, was die Menschheit immer mit Freuden gehalten hat. Weil da gehören bestimmte Dynamiken dazu, die wir kennen und die, ja, die sind ganz nett. Aber da geht es um mehr als um Biologie. Das ist ein Grundprinzip. Ein Grundprinzip, weil Gott sagt, du bist gut und deshalb sollst du wachsen, deshalb sollst du dich entfalten, deshalb sollst du nicht bei dir bleiben und dich in deinem Glauben verrammeln, damit du bloß nicht irgendwie vom Bösen verführt wirst und warten, bis du in den Himmel kommst. Manchmal gibt es Leute mit so einer Theologie. Nee, sagt Gott, du sollst wachsen, du sollst dich entfalten. Und Jesus erzählt Gleichnis um Gleichnis um Gleichnis, wo es darum geht, dass Gott etwas pflanzt und was passiert? Es soll wachsen, 30, 60, 100-fältig. Es soll wachsen. Oder Jesus erzählt dieses eine, doch recht ernüchternde Gleichnis, dass er sagt, da war ein Firmenchef und der hat eine Auslandsaufenthalt vor sich und dann holt er seine Top-Manager zusammen und vertraut jedem einige Millionen an und sagt, ich bin jetzt ein Jahr weg, kümmert ihr euch mal um die Firma? Ich hoffe, ihr macht es gut. Und dem ersten gibt er 10 Millionen, dem zweiten 5, dem dritten 3 oder so oder 2. Und dann wirtschaften die. Und dann kommt er nach dieser Zeit zurück und die treten vor ihn hin und sagen, Chef, der erste sagt, Chef, es war eine super Zeit. Ich habe das ganze 10 Millionen, ich habe investiert und ich habe investiert und weißt du was, es war total gesegnet. Es hat sich in dieser Zeit verdoppelt. Alles hat sich verdoppelt. Und sein Chef sagt, exzellent, genial, weißt du was, du kriegst noch mehr. Und der zweite, der einen kleineren Bereich der Firma hatte, kam auch, genau dieselbe Botschaft, Chef, es ist mir gelungen, das zu verdoppeln. Und der Chef sagt, genial, genial, du kriegst einfach noch obendrauf jede Menge. Und der dritte kommt, Chef, weißt du was, du weißt ja selber, die letzten Jahre waren extrem krisenhaft. Seit 2008 geht es drunter und drüber, Bankenkrise, Staatenkrise, Kriege, Pandemie und die Kurse purzeln und fallen und dann gehen sie wieder hoch, keiner weiß was und viele haben durch die Börsenspekulationen vieles verloren. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe dieses Geld sicher vergraben und hier ist es auf Heller, auf Euro und Cent zurück. Und was sagt der Chef? Er sagt, ich bin tief enttäuscht, weil du hast ein Bild von mir, das überhaupt nicht zutrifft. Eines harten Herrn. Ich habe dir das gegeben, damit du dich engagierst, damit du investierst, was du hast, was dir gegeben ist. Das ist unser Sinn in diesem Leben. Deshalb hat Gott uns so gemacht. Ich habe eine Frage an euch. Darf ich 5 Minuten überziehen? Okay, nachdem die Mehrheit Ja gesagt hat, ich sage mal, ihr seid die Mehrheit. dann will ich noch ein letztes herausheben. Und zwar den eigentlichen zentralen Satz dieser ersten Erzählung, die es überhaupt in der Bibel gibt, dieser ersten Geschichte, nämlich, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zu seinem Bilde schuf er ihn. Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt aller christlichen Lehre, Anschauung vom Menschen. Was ist der Mensch? Hier liegt die Antwort. Er ist Ebenbild Gottes. Und dazu sind Kilometer von Seiten geschrieben worden, die kein Mensch wahrscheinlich je lesen kann. Für mich ist da eine ganz schlichte Aussage drinnen, nämlich, ich bin Ebenbild Gottes. Ich bin so eine Art Spiegelbild Gottes. Paulus formuliert das mal so. Und dann habe ich mir gedacht, was heißt denn Spiegelbild? Das heißt für mich, wenn ich zu Hause vor meinen Spiegel trete, da ist jemand. Immer, ich weiß nicht, wie es bei deinen Spiegeln zu Hause ist, aber ich habe das nachts schon mal probiert um 3 Uhr, wenn es dunkel ist, nur noch so ein Mini-Restlicht. Wenn du vor meinen Spiegel trittst, da ist jemand. Da ist jemand und schaut mich an. Das finde ich das erste Bemerkenswerte. Und das zweite ist, mein Gegenüber im Spiegel ist auf Augenhöhe. Und das ist hiermit gemeint. Gott sagt, im Kern von allem, möchte ich dir in die Augen schauen, möchte ich mich in dir spiegeln. Und es gibt eine Redewendung im Alten Testament, die so häufig, dass sie in den meisten modernen Übersetzungen an vielen Stellen übergangen wird. Das ist nämlich die Rede vom Angesicht Gottes. Wir kennen es in dieser Segensformel, die ich schon erwähnt habe. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich. Aber dieses sein Angesicht kommt hunderte und hunderte und hunderte von Malen im Alten Testament vor. Du kommst nicht einfach zu Gott. Hebräisch gesprochen, du kommst zum Angesicht oder vor das Angesicht Gottes. Wenn Gott zu Abraham sagt, wandle vor mir, dann heißt es, wandle vor meinem Angesicht. Im Aufblick, im Hinschauen zu mir. Und es heißt, Gott sagt zu dir, du bist nicht nur gut, du bist nicht nur gewollt, du bist nicht nur einzigartig, sondern er sagt zu dir, du bist mein Gegenüber. Ich möchte dir in die Augen schauen. Und Jesus selber greift es in diesem Zusammenhang, den ich schon erwähnt habe, bei seinen sogenannten Abschiedsreden, bei seinen letzten Worten, seinem Vermächtnis an seine Jünger auf. Und er sagt zu ihnen, ich habe euch bisher Knechte genannt. Und Knecht ist nicht abwertend. Knecht ist Beauftragter. Also ein Knecht, ein Minister ist ein Knecht des Königs. Aber es ist natürlich eine Machtposition, eine Ehrenposition. Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, was immer wir an geistlichen Diensten nennen möchten, all das sind Knechte im Sinne von Beauftragte. Und Jesus sagt, wisst ihr was, ab jetzt nenne ich euch nicht mehr Beauftragte, nicht mehr Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Hauskreisleiter, Lobpreisleiter, dieses, jenes etc., Pfarrer, Priester, Päpste, völlig egal. Ab jetzt nenne ich euch Freunde. Das ist die gleiche Linie. Und Freundschaft ist die einzige Beziehung in der Antike, und wir leben ja mit Jesus und den Jüngern in der antiken Welt, die einzige Beziehung, die auf Augenhöhe erfahren wurde. Alle anderen Beziehungen waren in der Antike hierarchisch strukturiert. Selbst da, wo wir sagen würden, da ist es zentral, die Partnerschaft, die Ehe, auch die war in der Antike durchgehend hierarchisch strukturiert. Aber diese eine Beziehung, Freundschaft, funktioniert nur auf Augenhöhe. Und Jesus sagt, ich nenne euch Freunde. Es gibt eine Erzählung dazu, die mich sehr bewegt. Es gibt zwei Erzählungen, aber ich kann euch nur noch eine erzählen, weil dann meine Zeit um ist. Diese eine Erzählung ist von dem einen Mann, der namentlich im Alten und im Neuen Testament als Freund Gottes bezeichnet wird. Das ist Abraham. Und ihr wisst ja, Abraham hat Gottes Stimme gehört, hat daraufhin sein ganzes Leben riskiert, hat fast 25 Jahre war er unterwegs, hat vieles erlebt, hat Offenbarungen gehabt und so weiter, hat auch ein paar Schwierigkeiten erlebt. Aber er hat eine Lebenswunde, nämlich er hat keinen Sohn. Und nur mit dem Sohn macht all das Sinn, wofür er seine Heimat und alles aufgegeben hat. Und eines Tages kommen dann drei Männer zu ihm, wird erzählt, es ist mittags, es ist heiß, er sitzt in seinem Zelt, drei Männer kommen vorbei, er spürt, das sind wichtige Leute, gewichtige Leute, und so macht er ihnen ein Festmahl. Und sie setzen sich zu ihm an den Tisch und sie sagen ihm, und man weiß nicht genau, wer von den dreien nun spricht, und es sind Boten Gottes und es ist doch Jahwe, Gott selber, der spricht, und dann wieder Boten. Es flirrt so ein bisschen vor den Augen. Aber jedenfalls einer von denen oder die drei sagen ihm, Abraham, noch ein Jahr und du wirst deinen Sohn haben. Du kannst den Kalender danach abhaken. Und dann gehen sie wieder. Also erstens, sie haben ihn leibhaftig besucht. Und zweitens, ihn ganz persönlich angesprochen auf Augenhöhe. Und dann kommt das Dritte, als die drei gehen, bleibt einer von ihnen da und sagt, Abraham, ich habe noch was am Herzen. Ich habe gehört, es gibt eine Gesellschaft, die so verkommen ist, die so verlottert ist, die so degeneriert ist, dass ich hingehe, um mir das anzuschauen. Und wenn das stimmt, was ich gehört habe, dann werde ich dieser Gesellschaft ein Ende setzen müssen. Ihr kennt die Erzählung unter dem Namen Sodom. Und dann sagt Abraham, Gott, du bist doch ein gerechter Richter. Stell dir vor, in dieser Gesellschaft, in dieser degenerierten, verlotteten, kaputten Gesellschaft gibt es 50 gerechte Menschen. Könntest du nicht um dieser 50 willen diese Gesellschaft verschonen? Und Gott sagt, ja. Und Abraham sagt, was? Habe ich gerade mit Gott geredet, dem Schöpfer von Himmel und Erde? Und er sagt, ja. Dann sagt er, oh Gott, ich glaube, ich habe mich versprochen, ich habe 45 gemeint. Gott sagt, ja. Sagt Abraham, ach du meine Güte, 40, Gott, 40, heilige Zahl, können wir da? Ja, Gott sagt Gott. Und ihr kennt die Geschichte, ist so Basar-mäßig, ja, diese Basar-Stimmung. Es geht dann runter, 30, 20, 10 und Gott gibt immer zu nach. Gut, diese 10 haben sich dann am Schluss nicht gefunden. Das ist die Tragik der Geschichte. Aber abgesehen von dieser Basar-Atmosphäre, was passiert da eigentlich? Da ist ein Mensch, und jetzt passt diese Bezeichnung, ein Freund Gottes, auf Augenhöhe, an diesem Tisch, vorher am Tisch, jetzt stehen sie vermutlich, und er bittet den Freund um etwas. Und dieser Freund, Gott, sagt ja, weil sein Freund ihn bittet. Und das ist der Zusammenhang dieser sogenannten Abschiedsreden. In diesen Abschiedsreden erwähnt Jesus dieses Thema. Bitte den Vater in meinem Namen und er wird es dir geben. Bittet mich und ich werde euch es geben. Bittet den Vater und er wird es tun. 7-mal. Freundschaft mit Gott. Das ist das Tiefste und Letzte und Höchste, zu dem wir erschaffen sind. Dahin sind wir alle unterwegs. Vermutlich haben viele von uns eine kleine Ahnung davon. Aber da ist unendlich viel mehr zu entdecken. Und dazu möchte ich uns Mut machen. Das ist das letzte und tiefste Wort, von dem wir leben, wenn Jesus zu dir sagt, du bist mein Freund. Amen. Amen.